Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Triple Double. Der NBA-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Sechs Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA und während bei den Boston Celtics mal wieder das ungewohnte Gefühl einer Niederlage sich abgezeichnet hat, ist das Gefühl der Niederlagen bei den Golden State Warriors größer geworden. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem NBA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel.
Hallo Andreas.
Daniel, es gab sechs Spiele in der letzten Nacht. Um drei kümmern wir uns ein bisschen genauer. Das erste Spiel, um das wir uns kümmern, ist das der Boston Celtics bei den Sacramento Kings. Die Celtics sind von Sieg zu Sieg geeilt in dieser Saison, aber bei den Sacramento Kings gab es eine überraschende Niederlage. Wie konnte das passieren?
Ja, du hast es erzählt. 10 Siege in Folge konnten die Boston Celtics verbuchen und dann kamen doch die Sacramento Kings, die so einen starken November bisher spielen, nachdem die Männer aus Sacktown ja mit 0-5 gestartet sind, jetzt mit einer entspannten 5-2 Serie und konnten eben gestern auch gegen die Boston Celtics gewinnen. Die NBA hat es mal wieder gut gemeint, mit den Europäern um 21.30 Uhr deutscher Zeit ging das Spiel los und die Celtics waren am Anfang noch sehr im Tiefschlaf und das hat man vor allem im ersten Viertel gemerkt. Boston mit absolut keinem Wurfglück, nur 30% von drei und insgesamt nur wenige Field Goals gingen rein und das konnten Sacramento eben ausnutzen. Vielleicht auch, weil viele europäische Spieler im Kader stehen beim Team von Luke Walton. Und so war es am Anfang vor allem Buddy Hield und Nemanja Bjelica, die die Mannschaft im Spiel hielten und vor allem halt auch eine sehr gute Führung herausspielten konnten. 30-18 hieß es nach dem ersten Viertel und dann kam die Boston Celtics im zweiten Viertel aber wieder ein bisschen rein. Gerade die Rollenspieler Jaylen Brown, Jason Tatum und auch Daniel Theis konnten dem Spiel etwas Struktur verleihen. Kemba Walker mit keinem guten Abend. Aber und vor allem durch gute Defense konnte Boston Sacramento weit entfernt vom eigenen Korb halten. Allerdings ging auch vorne nicht allzu viel. Das belegt vor allem die Turnover-Zahl. Denn mit 12 wurde der Saisonschnitt schon in der ersten Halbzeit deutlich überboten. Letztendlich war es aber die bekannte Defense von Brad Stevens, die Boston Celtics wieder ein bisschen ranbringen konnte. Mit 50-46 für Sacramento ging es in die Halbzeit und dann kam in der zweiten Halbzeit und vor allem im dritten Viertel die Boston Celtics wieder ran. Und auch da waren es die Rollenspieler, die wirklich gute Minuten gegangen sind, allen voran. Und das darf man mit sehr viel Stolz erwähnen. Daniel Theis mit drei wirklich guten Angriffen in Folge, dreimal gut versenkt, gute Rebounds gesammelt. Er steht am Ende bei 14 Punkten und 10 Rebounds, sodass die Boston Celtics tatsächlich mit einer Führung ins Schlussviertel gehen konnten. 71-75 hieß es da aus Sicht der Sacramento Kings. Und eigentlich hatten die Celtics dann auch im vierten Viertel das Geschehen eigentlich komplett im Griff. Viele gute Würfe getroffen, wichtige Würfe, allgemein auch viele Spieler in Double Digits, Brown, Tatum, Theis, Walker, Sammy Ogilvy und Enes Kanter, sodass die Boston Celtics wieder übers Teamgefüge gekommen sind und eben da eigentlich auch das Spiel sicher hatten, denn 35 Sekunden vor Schluss, dummer Turnover von Buddy Hield, die Celtics führen mit 4 und eigentlich ist alles schon sicher, aber die Sacramento Kings hatten mal wieder einen Buddy Hield, der unglaublich gespielt hat. Steht am Ende bei 35 Punkten, 14-24 Field Goals, 7 Dreier für den Mann, der erst im Sommer eine Vertragsverlängerung geschrieben hat. Und Buddy Hield hatte einfach immer eine Antwort parat auf Läufe der Boston Celtics und hatte eben dadurch dann noch gute Unterstützung. Bogdan Bogdanovic mit 12 Punkten im vierten Viertel hat da die Sacramento Kings auch eben mit wichtigen Würfen nochmal rangehalten, viele Offensiv-Rebounds gesammelt, Rashawn Holmes mit einer guten Leistung, sodass die Sacramento Kings den vorletzten Angriff hatten, Rashawn Holmes mit zwei wirklich wackeligen Freiwürfen, der ja mit einer komischen Einhand-Freiwurf-Taktik bringt die Kings 14 Sekunden vor Schluss in Führung und dann war es ein Layup, ein Floater von Marcus Smart, der in wirklich Kawhi Leonard-Manier auf dem Ring tanzte, allerdings dann nicht reinging, dann ertönte der Buzzer und die Kings schlugen die Boston Celtics.
Es ist ja bei den Sacramento Kings ist ja jedes Jahr so ein bisschen immer vom Chaos Club die Rede. Die Kings haben in den letzten Jahren eigentlich alles getan, um erstens ihre Fanbase zu verprellen und um zweitens dann auch sich selber zum Gespött der Liga zu machen. Du hast es gesagt, sie haben einen sehr schlechten Start hingelegt mit 0-5. Seitdem läuft es sehr viel besser. Was spricht dafür, dass es in dieser Saison eine ruhigere Saison wird? Weil so richtig die ganz großen Ziele hat man ja in Sacramento noch nicht. Man möchte, glaube ich, erstmal so ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kommen, oder?
Also in Sacramento ging man ja mit sehr viel Euphorie in diese Saison, nachdem man letztes Jahr ja wirklich nur knapp die Playoffs verpasst hat, ja dann letztendlich auf Platz 9 gelandet ist, noch vor den LA Lakers, wurde ja viel geredet. Man hat, wie ich finde, sich im Sommer sehr schlau verstärkt, gerade die zweite Reihe mit Corey Joseph, Dwayne Dedman und Rashawn Holmes wirklich gut verstärkt. Und dann kam es eben in diesem Jahr ein bisschen dazu, dass das Verletzungspech da war, gerade die beiden, ich nenne sie mal Starspieler, die Aaron Fox und Marvin Bagley fielen schon früh in der Saison aus. Beide sollen aber bald zurückkommen. Und dann wurde man eben auch ungeduldig, weil ja auch der Coach im Sommer für viele Sacramento-Fans unnötig gewechselt wurde zu Luke Walton. Und jetzt hat das Team eben wieder geschafft, durch gute Teamleistung, durch gutes Zusammenspiel und durch wirklich, und das hat man gestern gesehen, schön Team-Basketball wieder in die Spur zu kommen und somit einfach auch wieder versucht, die jungen Spieler zu entwickeln. Da sind eben Bagley und Fox, ein Harry Giles ist da auch zu nennen und auch Rashawn Holmes ist ja nicht der Älteste. Also das ist dann wieder ein Weg, den man bei Sacramento jetzt momentan sehen kann in den letzten zwei Jahren, der halt davor einfach nicht eingeschlagen wurde.
Die Sacramento Kings also auf einem recht guten Weg, und wenn die neuen und wenn die beiden Stars, du sagst es, zurückkommen, dann ist es vielleicht ja noch nicht zu spät, um hier einen Weg dann in die Playoffs dann zu finden in diesem Jahr, und die Saison ist ja noch komplett jung. Und lass uns noch mal einmal gerade über die Boston Celtics sprechen. Gordon Hayward fällt aus und fällt auch weiterhin aus. War das jetzt ein Schluck auf bei den Boston Celtics, oder glaubst du, dass jetzt so ein bisschen die Phase anbricht, wo man den Ausfall von Gordon Hayward eher schwerer kompensieren kann?
Ich denke, das war tatsächlich einfach ein Alarm zur richtigen Zeit, denn die vorige Nacht gegen die Golden State Warriors war schon kein gutes Spiel der Boston Celtics, und über die Warriors werden wir später auch noch sprechen. Da ein wirklich sehr schwacher Kemba Walker, der das Spiel eigentlich im vierten Viertel erst entschieden hat, die Warriors, der da ja auch ohne Stars gespielt, und da hat man schon leichte Ermüdungserscheinungen bei den Celtics gesehen, und das war dann eben in der gestrigen Nacht nochmal deutlicher der Fall. Man hat gemerkt, wenn es mal bei Kemba Walker nicht so gut läuft, dann ist es schwer, wieder selbst ins Spiel zu kommen. Wer kreiert, wer initiiert die Angriffe? Positiv war natürlich, dass Brown und Tatum ihre Würfe getroffen haben. Diesmal war es dann halt leider Marcus Smart, der den Ausfall von Gordon Hayward offensiv zumindest nicht kompensieren konnte. Und ich denke, jetzt hat Brad Stevens auf jeden Fall gesehen, was er machen kann, wie er den Ausfall von Gordon Hayward eben auffangen kann, welche Spiele er einsetzen kann. Also für mich war das ein Alarmsignal zur richtigen Zeit, und ich denke, dass die Boston Celtics Gordon Hayward auf lange Sicht trotzdem gut ersetzen können.
Die Boston Celtics verlieren also bei den Sacramento Kings mit 99-100. Das war ein bemerkenswertes Ergebnis aus der letzten Nacht. Bemerkenswert war das Ergebnis des Spiels der Los Angeles Lakers gegen die Atlanta Hawks nicht. Und trotzdem muss man sagen, die Lakers, naja, sind im Moment in einem wirklich guten Lauf. 122-101. Und das Zusammenspiel zwischen LeBron James und Anthony Davis scheint immer besser zu werden. Und heute, beziehungsweise in der letzten Nacht, waren es ja auch die Rollenspieler, die eine große Rolle gespielt haben, um hier den Sieg zu holen für die Lakers.
Ja, auf jeden Fall. Schaut mal auf den Boxscore. So sieht man bei den Lakers ganz viele Spieler mit mehr als 10 Punkten. Darunter auch, ziemlich überraschend, Rajon Rondo, Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope, die ja alle noch nicht so gut in der Saison drin waren. Die Hawks kamen ja zu einem Back-to-Back im Staples Center, nachdem sie in der vorigen Nacht ja komplett abgeschossen wurden von den LA Clippers mit 150-101. Und von diesem Schock scheinen sich die Männer aus dem Osten wohl noch nicht so richtig erholt zu haben, denn die Lakers starteten furios in das Spiel, gingen früh in Führung und fingen schon an, nach einer Minute zu zaubern. Stil von LeBron James gegen Trae Young und dann ein tolles Lob-Anspiel von Danny Green, was LeBron James mit einem Alley-Oop-Dunk verwertete. Und die Lakers hörten einfach nicht auf, guten Basketball zu spielen. Und nachdem die Hawks mit 2-17 hinten lagen, hat Coach Lloyd Pierce seine Männer endlich mal erlöst und zur ersten Timeout aufgerufen. Aber auch die hat nicht unbedingt was gebracht, denn die zweite Timeout kam schon nach 4 gespielten Minuten beim Stand von 6-30 für die LA Lakers. Also die Hawks hatten tatsächlich absolut keine Mittel, um die Lakers Offense zu stoppen, angeführt von, du hast es erwähnt, LeBron James, der in den ersten 5 bis 6 Minuten 12 Punkte erzielt hat und somit sofort die Zeichen auf Sieg stellen konnte. Als er dann aber auf der Bank saß, konnten die Hawks wieder ein bisschen rankommen. Ende des ersten Viertels stand es nur noch 24 zu 38 aus Sicht der Hawks. Und dann auch Anfang des zweiten Viertels kam man ran bis auf 10 Punkte. Mit 30 zu 40 kam dann LeBron James aber wieder in die Partie und hat sofort übernommen, sodass die Lakers einen Lauf hinlegen konnte. Was wohl auch daran lag, dass Lloyd Pierce Trae Young ausgewechselt hat. Und somit konnten sich die Lakers absetzen. 38 zu 63 stand es zwischendurch. Also konnten sich die Lakers gerade im zweiten Viertel ein sehr großes Polster erspielen. Mit 41 zu 69 ging es letztendlich in die Halbzeit. Und auch im dritten Viertel sah es wieder ähnlich aus wie Anfang des zweiten Viertels. Die Hawks kamen ran. Diesmal Trae Young wieder der einzige Spieler eigentlich, der bei den Hawks wirklich gut funktioniert hat. Steht am Ende bei 31 Punkten bei einer 50-prozentigen Field-Goal-Quote. Aber es war eben der Supporting-Cast bei den Hawks, der überhaupt nicht funktioniert hat. Nach den 31 Punkten von Trae Young war es Cam Reddish, der Rookie, der 13 Punkte aufgelegt hat. Und bei den Lakers hat es eben gute Würfe gegeben von Spielern, die eigentlich nicht so herausstechen. Und somit war es, gerade bei dieser 12-Punkte-Führung, ging es eigentlich lange hin und her. Die hat auch lange Bestand gehalten. Aber die Lakers eben mit wichtigen Würfen, mit wichtigen Treffern von den Rollenspielern. Da sind gerade ein Dreier von Caruso, ein schönes Layup-Game von Rajon Rondo zu nennen. Und die haben letztendlich den LA Lakers den Sieg beschert. Das vierte Viertel war dann eigentlich nur noch ein Hin- und Her-Gerenne. Es war das klassische vierte Viertel. Beide Teams haben nur noch Offense gespielt. Bei den Lakers konnte sich nochmal Kyle Kuzma wirklich gut herausspielen, der nochmal mit 17 Punkten in 25 Minuten. Ansonsten Anthony Davis mit einem sehr ruhigen Abend, steht bei 14 Punkten, 5 Blocks allerdings. Das ist natürlich immer eine gute Quote für einen Big Man. Und die Lakers konnten wirklich nach diesem furiosen Start den Sieg am Ende locker nach Hause bringen.
Die LA Lakers haben eine absolute Veteranentruppe. LeBron James natürlich als erster. Anthony Davis hat jetzt inzwischen auch fast Veteranenstatus. Mich würde mal interessieren, Sie haben ja jetzt Dwight Howard dann auch noch geholt. Dwight Howard, JaVale McGee, Anthony Davis. Wie nutzen die Lakers diese drei Big Men im Moment?
Also die Rollen sind bei den Lakers klar verteilt. Anthony Davis darf machen, was Anthony Davis machen will. Er sagt von Anfang an, er spielt nicht gern auf der 5, obwohl das meiner Meinung nach seine beste Position ist. Aber deswegen sagt Coach Frank Vogel, okay, dann spielst du eben auf der 4. Neben dir startet JaVale McGee. Und McGee ist dafür da, um Lobs zu fangen, um Blocks zu setzen, um harte Screens zu setzen, dass die Guards LeBron und eben auch LeBron James um ihn herumkommen. Und das macht JaVale McGee überragend. Hat in dieser Rolle 2 Meisterschaften gewonnen für die Golden State Warriors. Und am meisten überraschend natürlich bei den Lakers ist, dass ein Dwight Howard, der sich ja selbst vor 2-3 Jahren noch als Superstar in der Liga gesehen hat, gemerkt hat, okay, ich kann dieses Post-Up-Game, was mich in Orlando so groß gemacht hat, kann ich bei den Lakers nicht mehr bringen. Und deswegen macht er genau das Gleiche wie JaVale McGee, nur macht er das von der Bank. Und macht das auch diese Saison wirklich überragend. Steht bei nur 2 Punkten, aber hat wieder 9 Rebounds und 3 Blocks und hat deshalb ein überragendes Spiel gemacht für die LA Lakers, weil er eben seine Rolle akzeptiert, nicht unnötige Ballbesitze verschwendet, muss man ja tatsächlich sagen. Und deswegen, die beiden Center sind ganz wichtig für die Lakers, einfach um als perfekte Rollenspieler zu dienen.
Ist ja eigentlich eine ziemlich gute Mischung, um am Ende Meister zu werden, oder?
Das kann man so tatsächlich sagen, denn Anthony Davis hat, ich habe es erwähnt, alle Freiheiten. Und dann sitzt ja noch ein Boogie Cousins auf der Verletztenliste. Vielleicht kommt der ja nochmal zurück, ist dann ja nochmal ein Center, der ganz viel andere Fähigkeiten und Skills bringt und sich ja auch mit Anthony Davis schon gut versteht. Das sieht also recht gut aus bei den LA Lakers.
Die LA Lakers also im Moment sehr, sehr erfolgreich. Wir haben noch 4 andere Spiele in der letzten Nacht gehabt, die ich gerade kurz zusammenfassen werde. Die Philadelphia 76ers gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 114 zu 95. Tobias Harris mit 27 Punkten für die Philadelphia 76ers, der eifrigste Punktesammler. Die Washington Wizards verlieren bei den Orlando Magic mit 121 zu 125 und das trotz Bradley Beals 34 Punkten. Nikola Vucevic aber mit einem Monster-Double-Double, 30 Punkte, 17 Rebounds für ihn. Memphis verliert zu Hause gegen die Denver Denver Nuggets mit 114 zu 131. Vor allen Dingen Jamal Murray auf Seiten der Denver Nuggets hier erfolgreich. Und ein Spiel haben wir noch, das der Golden State Warriors bei den New Orleans Pelicans. Die Golden State Warriors verlieren mit 100 zu 108. Eric Pascal ist so ein bisschen der Lichtblick, hat 30 Punkte gebracht. Aber wenn selbst gegen die New Orleans Pelicans nicht zu einem Sieg reicht für die Golden State Warriors, gegen wen denn dann?
Das ist die große Frage bei den Warriors tatsächlich, denn jetzt unter der Woche kam ja die nächste Hiobsbotschaft für die letztjährigen Finals-Teilnehmer. Die D'Angelo Russell fällt aus mit einem verstauchten Daumen, wird mindestens 6 Spiele fehlen. Erst dann wird eine MRT-Untersuchung an seinem Daumen durchgeführt und dann wird eben geschaut, wie lange der Guard noch ausfällt bei den Golden State Warriors, und somit setzt sich das Verletzungspech eben fort. Curry fällt aus, Thompson fällt aus, Kevon Looney fällt aus und D'Angelo Russell. Somit fallen 4 von 5 dezimierten Startern aus und somit ist, man sagt es ja sehr ungern, aber bei den Golden State Warriors in diesem Jahr eben Rebuild angesagt. Und man sagt ja so schön, in einem Rebuild versuchen die Teams absichtlich zu verlieren, aber sieht man auf den Kader der Golden State Warriors, dann, die verlieren nicht absichtlich, die haben einfach nicht, und da muss man ganz klar sagen, nicht die Qualität, um in der NBA in die Playoffs zu kommen. Und deswegen geht es bei den Golden State Warriors nur noch darum, Spieler zu entwickeln, zu schauen, wer kann im nächsten Jahr mit den zurückkehrenden Stars funktionieren. Und da ist es, wie du gesagt hast, Eric Pascal, der wirklich eine starke Leistung spielt, Zweitrunden-Pick ja in diesem Jahr, ein bisschen so wie eine jüngere Version von Draymond Green, der auch jetzt die Zeit für sich nutzen kann, um seine Spielmacherfähigkeit nochmal zu testen, vielleicht seinen Wurf ein bisschen auf NBA-Niveau zu testen. Aber um deine Frage zu beantworten, gegen wen sollen die Golden State Warriors denn sonst gewinnen, bin ich ehrlich, ich weiß es nicht.
Die Golden State Warriors haben also auch gegen die New Orleans Pelicans in der letzten Nacht verloren. Das waren 6 Spiele, die es in der NBA gab. Das war Daniel Seiler, der die Hauptspiele der letzten Nacht dann zusammengefasst hat. Danke, Daniel.
Danke auch.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf mein Sportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.